möchte noch kurz zu Anfang beten, bitte euch nochmal aufzustehen. Danke, Herr Jesus, für den Rahmen, den du unserer Gemeinde schenkst, und es ist deine Gnade, dass wir das Singen so singen dürfen und auch glauben und wahrnehmen dürfen, dass deine Gnade uns niemals verlässt. Aber Herr, in diesem Rahmen drin, versuch uns oder hilf uns, dass wir uns in der Gemeinde richtig verhalten, sodass es deiner Gnade auch entspricht, sodass wir dir Ehre geben, Herr. Und möchte ich bitten, dass wir auch immer mehr begreifen, verstehen, was du dir unter Gemeinschaft vorstellst. So bitte ich dich nun, dass du uns hilfst beim Zuhören und Verstehen deiner Gedanken. Amen. Amen. Die kleine Suse will einen Kuchen backen. Jetzt sollte ein Bild kommen. Ich habe das jetzt nicht mehr in der Hand. Genau. Und der Fernsehkoch gibt Anleitung und sagt, nachdem Sie nun die 4 Eier getrennt haben, geben Sie 2 Löffel Mehl hinzu. Also so wie die hier das macht, das wird nichts mit dem Kuchen. Die Eier müssen ihre eigene Identität verlassen. Das bedeutet, sie müssen zerbrechen, raus aus der Schale und hinein in den Teig. Und ein Stück weit mag das auch auf uns als Gemeinde Jesu zutreffen. In der Gemeinde zu leben bedeutet, dass ich meine eigenen Ziele dem gemeinsamen Ziel unterordne. Gott hat uns zur Gemeinschaft bestimmt und nicht zu einem Einzelkämpfer-Christentum. Vor etwa 15 Jahren wurde in Deutschland eine große Umfrage gemacht unter Christen, und ich glaube, es waren auch viele Namenschristen dabei. Und eine Frage war, können wir als Christen auch alleine leben? 80% haben geantwortet mit Ja. Aber wenn ich das Neue Testament etwas genauer studiere, dann merke ich, dass die Antwort ganz klar Nein lautet. Als Christ kann ich nicht alleine sein. Laut einer Konkordanz, wenn ich Konkordanz aufschlage und ich schaue das Wort heilig oder heiliger an, dann merke ich, dass das Wort heiliger im Neuen Testament zig hunderte Male vorkommt, aber es steht immer in der Mehrzahl. Nur an einer einzigen Stelle in Philipper 5, 4, Vers 21 steht es in der Einzahl und dort heißt es, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus, grüßt jeden Heiligen einzeln. Aber ansonsten steht das Wort Heiliger immer in der Mehrzahl. Einen Heiligen in der Einzahl gibt es nicht. Gott hat dich zur Gemeinschaft bestimmt und ich möchte in der Predigt heute 2 Fragen nachgehen. Einmal, worin zeigt sich eigentlich eine gute Gemeinschaft? Was kennzeichnet eine gute Gemeinschaft? Und das Zweite, warum ist Gemeinschaft unter uns Christen so wichtig? Warum kann ich nicht einfach zu Hause bleiben und mir dort den Gottesdienst im Fernseher anschauen oder dort meine Bibel lesen? Warum müssen die Eier in den Teig? Also das Erste, worin sich eine gute Gemeinschaft zeigt. Wie drückt sich Gemeinschaft untereinander aus? Und wir sind da alle ein Stück weit von unserer eigenen Kultur geprägt, von unserer eigenen Anschauung, von unserem, was wir uns darunter vorstellen. Deswegen müssen wir schauen, was sagt die Heilige Schrift dazu. Und der erste Unterpunkt ist der, eine gute Gemeinschaft zeigt sich in dem Verlangen, einander zu begegnen. Es ist ein Verlangen, eine Sehnsucht, einander zu begegnen. Römer 12, Vers 13, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Und wichtig ist mir hier das Wort willig. Anders übersetzt könnte man sagen, ladet gerne Gäste ein. Das heißt, es ist mir keine lästige Pflicht, sondern es ist mir ein Bedürfnis. Ich möchte einmal einige Bibelstellen aus dem Leben des Apostels Paulus anschauen, die genau das illustrieren. Und das sind jetzt etliche Stellen, deswegen habe ich sie abgetippt. Die erste steht in Apostelgeschichte 28, Vers 13 und 14. Und dann nach einem Tag ein Südwind aufkam, gelangten wir am zweiten Tag nach Puteoli. Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage zu bleiben. Und so machten wir uns auf den Weg nach Rom. Also Paulus war eigentlich gefangen, aber er hat während der Gefangenschaft auf dieser Reise nach Rom viele Freiheiten bekommen. Und der Hauptmann lässt ihm freien Ausgang. Und sie kommen nach Puteoli, dort war der Paulus noch nie. Aber er vermutet, dort muss es doch irgendwo Christen geben, Geschwister. Und so sucht er nach ihnen. Und dann heißt es, als wir sie fanden, als wir endlich an diesem Ort Brüder fanden, hatten wir 7 Tage Gemeinschaft. Und in Vers 15, und von dort kamen uns dann Brüder, als sie von uns gehört haben, entgegen bis nach Forum Appii und nach Tres Tabernae. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Paulus sieht die Brüder und er fasst Mut. Wenn hier Brüder steht, dann ist im Prinzip genauso wie im Spanischen, man sagt Hermanos, das bedeutet eigentlich Brüder, aber es bedeutet Geschwister. Also Frauen eingeschlossen. Es geht hier um Gläubige. Eine andere Stelle, Römer 1, Vers 11, sagt Paulus, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch auch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Ich habe Verlangen danach, euch zu sehen. Der Paulus, der war noch nie in Rom in dieser Gemeinde. Aber er möchte Geschwister so gerne sehen. Römer 15, Vers 22 bis 24. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen, da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen. So will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe auf der Durchreise, euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. 1. Thessaloniker Kapitel 3, die Verse 6 bis 8. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und von eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie wir euch. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Der Paulus sagt, ich freue mich so drüber, dass ihr Verlangen habt, mich zu sehen. Aber ich habe genauso Verlangen, euch zu sehen. Das ist wie Magnete, die sich anziehen. 1. Thessaloniker 3, Vers 10 und 11. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Ja, selbst aber Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Ich flehe aufs Allerdringendste, sagt der Paulus, euer Angesicht zu sehen. Ich ertrage die Abwesenheit gar nicht. Und eine letzte Stelle im 2. Timotheus schreibt an Timotheus selbst, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Paulus sagt, ich erinnere mich noch an den Tag, wo wir Abschied genommen haben, wie du geweint hast, Timotheus. Und da erinnere ich mich ständig danach und ich habe ein Verlangen, dich wieder zu sehen. Das waren jetzt viele Bibelstellen, aber längst nicht alle. Aber alle drücken etwas Ähnliches aus. Nämlich das tiefe innere Verlangen von einem Paulus nach der Gemeinschaft mit den Gläubigen. Als ob der Paulus sagen möchte, wie soll ich als Christ alleine sein? Wie soll ich ohne meine Geschwister leben können? Unmöglich. Und jetzt prüf dich mal selbst, wie schaut es bei dir da aus? Das ist ein Merkmal. Eine gute Gemeinschaft zeigt sich in dem Verlangen, einander zu begegnen. Jetzt kommt ein zweites. Eine gute Gemeinschaft zeigt sich in einem gegenseitigen Annehmen. Und dieses gegenseitige Annehmen zeigt sich dann auch in der Einheit, die wir haben in der Gemeinde. Einmütigkeit trotz Unterschiedlichkeit. Psalm 133 sagt David, seht, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder, Geschwister in Einheit zusammenleben. Das ist fein, das ist lieblich in Gottes Augen, wenn wir uns gegenseitig annehmen, junge und alte, einheimische und ausheimische, komische und weniger komische. Jetzt muss ich doch nochmal vom Kuchenbacken reden. Für mich als Laien ist so ein Kuchen schon was Geheimnisvolles. Das hier ist ein Rahmkuchen. Und hier habe ich das Rezept dabei und guckt mal, was da alles reinkommt. 500 Gramm Mehl, eine Tüte Trockenhefe, 60 Gramm Zucker, 1/4 Liter Milch, 2 Eier, 80 Gramm Margarine und einen halben Teelöffel Salz. Und spätestens beim Salz, da beißt es bei mir aus. Weil ich mir früher immer gedacht habe, das ist völlig unlogisch. Dass da Zucker reinkommt, das verstehe ich noch, weil der Kuchen sollte ja ein bisschen süß sein. Aber dann mache ich das, was ich süß mache, wieder ein bisschen salzig. Das ist doch irgendwie unlogisch. Aber was ich vom Kuchenbacken mittlerweile verstehe, ist das eine, auf die Mischung kommt es an. Und in der Gemeinde ist es offenbar genauso. Da gibt es ganz unterschiedliche Charaktere in der Gemeinde, die stehen zueinander wie Salz und Zucker. Gell? Aber Gott nimmt diese Zutaten und schmeißt sie hinein in die Rührschüssel der lokalen Gemeinde und der macht was draus zu seiner Ehre. Und wenn ich uns so anschaue, dann denke ich mir, viele passen nicht so recht zusammen. Gell? Und Gott hat uns doch hier hinein in diese Schüssel gesetzt und will was machen zum Wohlgeruch, zum Geschmack, zu seiner Ehre. Eine gute Gemeinschaft, die zur Ehre Gottes lebt, zeigt sich in einem gegenseitigen Annehmen trotz aller Unterschiedlichkeit. Und vielleicht kann so eine Begegnungswoche, wie wir sie vorhaben, etwas zu dieser Mischung beitragen. Dass ich mal sage, Mensch, jetzt komme ich einmal in einer Woche, jetzt komme ich mal mit jemandem zusammen, bei dem war ich noch nie. Weiß gar nicht einmal, was der arbeitet, weiß gar nicht, was er denkt, welche Probleme er hat. Aber seht es als Möglichkeit, eine Begegnung zu haben. Jetzt hat mich schon jemand gefragt, ja, angenommen, bei mir ist es jetzt so, dass sich da ein Wurm in meinen Apfel setzt, den Wurm, den würde ich aber überhaupt nicht einladen. Was machen wir dann? Das ist dann genauso wie mit dem Salz und mit dem Zucker, gell? Dann muss ich das einfach Gott überlassen, was er daraus macht. Aber testen wir es einfach mal, probieren wir es einfach mal aus. Letztendlich bestimmt auch Gott, wer in die Gemeinde kommt. Ich suche mir die Leute ja nicht selber aus, gell? Gott bestimmt letztendlich, wer hier reinkommt und wer nicht. Aber das ist sein Geheimnis. Und ich denke, in seinen Augen ist dieses Geheimnis schön. Noch ein paar Bibelverse eben zu diesem Thema dann. Römer 12, Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Das heißt, einer soll dem anderen zuvorkommen, dem Bruder oder der Schwester die Tür aufzumachen. Dass man sich reißt um die Türklinke. Ist das bei uns so? Dass wir nicht achtlos aneinander vorbeigehen, sondern den anderen würdigen und schätzen mit einem Blick, mit einer freundlichen Geste. Das fällt uns so schwer. Vers 13, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Vers 15, Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Nehmt einander an in der Situation, wo sich der andere auch gerade befindet. Römer 15, Verse 5 bis 7. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Wie sollen wir einander annehmen? Der Vers sagt, so wie, gleich wie Christus dich angenommen hat. War es für Jesus leicht, dich anzunehmen? Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, wie lang soll ich euch noch ertragen? Aber Jesus hat sie ertragen. Und er hat sie ertragen, er hat sie nicht nur getragen, sondern er hat sie ertragen. Und wir müssen auch einander ertragen wegen der Schwachheiten, die wir an uns haben. Und Christus hat uns ertragen bis in den Tod hinein. Und es ist ihm mit Sicherheit nicht leicht gefallen. Und gleich wie Christus uns ertragen, uns angenommen hat, so sollen wir einander annehmen. In einer Sonntagsschulklasse, da fragte die Leiterin mal ihre Kinder und fragte, wer möchte in den Himmel kommen? Und alle Hände gingen nach oben. Eine blöde Frage. Aber ein Junge war dabei, der hat seine Hand nicht gestreckt. Und sie fragte ihn dann, ja, möchtest du nicht? Willst du nicht in den Himmel kommen? Und dann antwortet der Junge etwas motzig, natürlich will ich in den Himmel kommen, aber mit dem Haufen da? Und vielleicht denkst du auch manchmal so, du denkst an den Himmel, wie schön es dort ist und wie toll es sein wird und daher wird alle Tränen abwischen und dann stehst du in der Gemeinde und dann schaust du nach links und nach rechts und denkst dir, und im Himmel muss ich mich immer noch mit diesen Typen abgeben? Und dann ist deine Vorfreude schon irgendwie vielleicht ein bisschen getrübt. Aber mir hilft die Erinnerung, wie sehr der Herr mich erträgt. Wie viel muss der Herr meinetwegen ertragen und er trägt es gern und willig. Und mir hilft es dann auch daran, dass nicht nur der Herr mich ertragen muss, sondern dass ihr in Dranreuth auch mich ertragen müsst. Und das ist ja auch nicht ganz einfach. Aber ihr tut es. Und dafür bin ich dann von Herzen dankbar. Eine gute Gemeinschaft zeigt sich in dem Verlangen, einander zu begegnen. Und eine gute Gemeinschaft zeigt sich in einem gegenseitigen Anerkennen, gegenseitigen Annehmen, Ehrerbietung geben. Beim dritten Punkt möchte ich das Bild eines Jongleurs verwenden. Was ist das Prinzip beim Jonglieren? Ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein ständiges Geben und Nehmen. Die eine Hand, wenn sie den Ball empfangen hat, muss ihn gleich wieder weitergeben. Und würde sie das nicht tun, dann wäre das harmonische Bild vom Jonglieren, das wäre dann gestört. Die Gemeinschaft lebt von einem ständigen Geben und Nehmen. Was können wir als Gläubige gegenseitig geben und nehmen? Ich habe wieder einige Bibelverse. Der erste Ball, Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander. Teilt das Wort Christi reichlich unter euch aus, sagt der Vers. Geh auf den anderen zu und sag, Mensch, du, heute Morgen habe ich das in der Bibel gelesen, dabei habe ich jetzt an dich gedacht. Darf ich dir das mal vorlesen? Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Zweite Stelle, Apostelgeschichte 20, Vers 31. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Hier ist der Punkt, was wir voneinander brauchen, Ermahnung, Korrektur. Wie soll ich in meinem geistlichen Leben irgendwo auf gerader Bahn bleiben, wenn ich nicht Korrektur und Ermahnung bekomme von euch? Ein dritter Ball, Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Tun wir das, dass wir uns anspornen zur Liebe und zu guten Werken, dass ich sage, Mensch, du hast du nicht mal Lust mitzukommen, da gibt es eine Schwester, die ist alt, gebrechlich, liegt im Krankenhaus, wir könnten sie doch mal besuchen und ein Lied spielen. Ein viertes Kolosser 3, Vers 13 und 14. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat so auch ihr. Vergebung. Das ist etwas, was wir uns auch ständig zusprechen müssen, weil wir so fehlerhaft sind. Die Stärke einer Gemeinde macht nicht das aus, dass sie keine Fehler hat, sondern wie sie mit diesen Fehlern umgeht. Ob wir barmherzig sind und bereit sind, einander die Fehler zu vergeben. Ein nächstes, Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Lasten tragen. Wo kann ich einem anderen eine Last abnehmen? Oder wo kann ich einem anderen eventuell auch eine Last geben, die ich jetzt alleine selber nicht mehr tragen kann, weil sie mir zu schwer ist? Der Bodelschwinger hat einmal gesagt, es war der Gründer von den Bethelschen Anstalten in Bielefeld und er hat sich um tausende Behinderte gekümmert. Und er hat gesagt, jede fremde Last, die ich auf mein Herz nehme, macht meine eigene Last leichter. Gegenseitig Lasten tragen und abnehmen. 1. Korinther 9, Vers 11. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen Güter ernten, die wir für unsere leiblichen Bedürfnisse brauchen. Das heißt, irdische Güter, vielleicht ist jemand in besonderer Weise darin gesegnet, geben an Missionare, die wirklich auf unsere Hilfe angewiesen sind, an Bedürftige, an Arme. Und ich bin so dankbar, in einer Gemeinde zu sein, die einfach so ohne weiteres zwei Geschwister freistellt, damit sie in der Gemeinde mitarbeiten können. Das ist nicht selbstverständlich, aber das zeigt etwas von dem, dass dieses Prinzip auch umgesetzt wird. 1. Thessaloniker 5, Vers 11. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, so wie ihr es auch tut. Wir brauchen gegenseitige Erbauung und das fängt auch damit an, dass wir einander loben. Wenn ich ständig irgendwelche Dienste tue und kriege nie Lob dafür und ich glaube, es sind etliche unter uns und es tut mir irgendwie leid, dass die übersehen werden. Aber beten wir dafür, dass Gott uns ein Auge schenkt dafür, dass wir solche Dienste anerkennen, respektieren und Geschwister, die ganz im Verborgenen dienen und arbeiten, dass wir sie ermutigen. Das sind die Bälle, mit denen wir in unserer Gemeinde jonglieren sollen. Und je mehr diese Dinge bei uns da sind und je mehr sich bei solchem Geben und Nehmen betätigen, je mehr das sind, ich glaube, umso mehr steigt die Qualität unserer Gemeinschaft. Umso besser wird unsere Gemeinschaft sein. Die Bibel bezeichnet die Gemeinschaft der Gläubigen auch mit einem Körper. Die einzelnen Glieder an einem Körper leben davon, dass sie ständig geben und nehmen. Gell? Sonst könnte der Körper gar nicht existieren, wenn plötzlich das Herz aufhören würde zu geben. Kein Glied kann für sich isoliert bleiben. Und damit komme ich zum vierten. Gute Gemeinschaft zeigt sich in einer gegenseitigen Offenheit. Hier möchte ich einen Vers lesen oder ein paar Verse aus 1. Johannes, 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und im Lichte wandeln hat etwas mit meinem Bekennen zu tun. Das geht aus dem Zusammenhang heraus. Gell? In Vers 9 heißt es dann, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns gerne vergibt. Bekennen kommt von dem Wort kennen oder bekannt machen, beziehungsweise ans Licht bringen. Das Gegenteil davon wäre verheimlichen, verleugnen. Und einmal ist es notwendig für uns als Gläubige, alles Finstere, alles Verborgene vor dem Herrn ans Licht zu bringen. Das ist das unbedingt Notwendige. Aber es kann auch heilsam sein für eine Gemeinschaft, wenn das untereinander geschieht. Das heißt nicht, dass ich jetzt zu allen möglichen Geschwistern laufe und ihnen alle meine Schandtaten bekenne. Aber es wäre hilfreich, jemanden zu haben, so eine Art Rechenschaftspartner, vor dem ich ein ganz latentes und offenes Verhältnis habe. Das kann eine große Hilfe sein, wenn ich jemanden habe, vor dem ich über mein Leben Rechenschaft ablegen kann. Und es kann mir auch eine große Hilfe sein, wenn ich merke, dass ich nicht allein bin mit meinen Kämpfen und mit meinen Anfechtungen, dass ich nicht allein bin in den Problemen, die immer wieder kommen, dass ich nicht allein bin, dass es auch noch andere gibt, die rudern und solche, die in bestimmten Sünden auch immer wieder straucheln. Ich hatte vor 10 Jahren hatte ich einen Freund, den Erwin, und hatten eine gute Beziehung entwickelt. Und dann kommt der Erwin eines Tages zu mir und sagt, du Schorsch, ich würde gern mit dir eine tiefere Gemeinschaft haben. Können wir das nicht einrichten, dass wir uns einmal in der Woche treffen, um einfach offen miteinander zu reden, dort, wo es uns wirklich schlecht geht. Und einander unsere Sünden zu bekennen. Und ich mache das bis heute nicht gern. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Das hat mich erschüttert, wie der Erwin dann ausgepackt hat. Wo er seine Kämpfe, wo er immer wieder strauchelte. Und ich habe mir vorher immer gedacht, wenn ich das doch so tue, dann sinkt doch mein Ansehen vor dem Bruder. Aber das Eigenartige war, es ist genau das Gegenteil passiert mir, dem Erwin gegenüber. Dem Erwin dadurch, dass er so offen war zu mir, dem ist überhaupt kein Zacken aus der Krone gefallen. Sondern ich habe ihn umso mehr respektiert und anerkannt. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Jetzt möchte ich mal ein Bild gebrauchen. Stell dir mal ein Haus vor mit 4 Wänden und einem Dach. Und dieses Haus, das ist dein Lebenshaus. Bei deiner Bekehrung, da wurde einfach das Dach runtergehoben. Und jetzt ist der Zugang nach oben frei und du wirst erfüllt von Gottes herrlichem Licht. Und du sagst, Mensch, ich habe tolle Gemeinschaft mit Gott. Ich bin erfüllt von seinem Licht, seit ich Christ bin und die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus kenne. Ich bin begeistert. Und jetzt stell dir mal die Gemeinde als einen Haufen solcher Häuser ohne Dach vor. Jeder sagt, ich habe Jesus empfangen und bin erfüllt von seinem Licht. Das Dach ist weg, ja, aber die Mauern stehen noch. Und diese Mauern, die trennen uns voneinander. Und hinter diesen Mauern verkriechen wir uns gerne. Vielleicht aus einer Angst auch heraus, verletzt zu werden. Und das ist rein menschlich und ganz verständlich. Wozu wurden wir von Christus errettet? Vielleicht sagst du, ja, für den Himmel. Letztendlich stimmt es auch. Aber er lässt uns hier auf der Erde. Er könnte uns gleich in den Himmel holen, dann hätten wir keine Mauern und würden dort in enger Gemeinschaft ganz toll miteinander leben. aber er lässt uns hier auf der Erde mit unseren Mauern. Warum? Weil wir als Gemeinde Christi ein Licht sein sollen. Ein Licht sein sollen für die Menschen um uns herum und auch füreinander. Und deshalb müssen eigentlich diese Mauern fallen. Und diese Mauern, das ist mein Stolz, das ist mein Eigensinn, mein Groll, meine Bitterkeit, mein Selbstmitleid, alles Dinge, die mit meinem Ego zusammenhängen. In manchen Gemeinden wird dafür gebetet, dass der Heilige Geist mehr kommt. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist, aber ich glaube, wir brauchen nicht mehr vom Heiligen Geist, sondern wir brauchen weniger von diesen Mauern. Weißt du, du kannst dir sagen, mein Ziel als Christ ist, dass meine Beziehung zu Gott immer offener und immer tiefer wird. Das wird wahrscheinlich jeder von euch so sagen. Mein Ziel als Gläubiger ist, dass ich eine tiefere, offenere Beziehung zum Herrn Jesus bekomme. Aber das gleiche Ziel dürfen wir auch untereinander haben. Und da sind wir ganz schön gefordert. Du kannst sagen, zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung. Zwischen mir und Jesus passt's. Nur, dass ich halt ein bisschen Schwierigkeiten und Probleme habe immer mit den Brüdern und Schwestern. Aber Hauptsache, zwischen mir und Jesus stimmt's. Kann man das so sagen? Der Apostel Johannes würde sagen, er sagt in 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und hasst doch seinen Bruder oder seine Schwester, so ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und es ist wichtig, dass wir das jetzt begreifen. Meine Beziehung zu meinem Bruder und zu meiner Schwester ist mein Maßstab für meine Beziehung zu Gott. Du kannst die beiden Dinge gar nicht voneinander trennen. Du kannst nicht sagen, Hauptsache meine Beziehung zu Gott passt, meine Beziehung zu den Geschwistern passt nicht. Na, deine Beziehung zu deinen Geschwistern ist der Maßstab für deine Beziehung zu Gott. Ich kann diese Dinge nicht auseinander trennen. Und schaut, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf den ersten Punkt. Der erste Punkt war, eine gute Gemeinschaft zeigt sich in meinem Verlangen nach meinen Geschwistern. Dass ich Sehnsucht, dass ich Verlangen habe nach meinem Bruder und nach meiner Schwester. Woran können wir bei Paulus sehen, dass er eine gute Beziehung zu Gott hatte? Du siehst es bei Paulus daran, weil er so ein tiefes Verlangen hatte zu seinen Geschwistern. Und deshalb der Rückschluss, Paulus hatte eine gute Beziehung zu Gott. Und wenn dein Verlangen zu den Geschwistern stark ist, und wenn du sehnsüchtig darauf ausgerichtet bist, dann ist das ein sicheres Markenzeichen dafür, dass deine Beziehung zu Gott auch recht ist. Und deswegen behaupte ich das einfach mal so, so ganz ungeschützt im Raum. Wenn du dich dauerhaft von der Gemeinschaft der Gläubigen distanzierst, dann sage ich dir, dann stimmt gleichzeitig etwas nicht mit deiner Beziehung zu Gott. Das eine geht ohne das andere nicht. Es waren jetzt vier Punkte, was eine gute Gemeinschaft ausmacht. Eine gute Gemeinschaft zeigt sich in dem Verlangen, einander zu begegnen, in einer Sehnsucht. Dann in einem gegenseitigen Annehmen, dass wir gegenseitig uns Ehre geben und Respekt und Würde. Das dritte, es zeigt sich in einem gegenseitigen Geben und Nehmen, dass wir reichlich weitergeben an Wort Gottes, an guten Werken, an Vergebung, an Gütern, an Erbauung, so wie es ein jeder braucht. Und das vierte, eine gute Gemeinschaft zeigt sich in einer gegenseitigen Offenheit. Wie schaut's in unserer Gemeinde aus nach diesen vier Kriterien? Ich möchte jetzt zum Schluss noch ganz kurz auf die Frage eingehen, warum ist die Gemeinschaft unter Christen so wichtig? Warum kann ich nicht einfach zu Hause für mich bleiben? Warum kann ich nicht dort die Bibel lesen? Die Antwort ist ganz einfach. Weil Gott das nicht so vorgesehen hat. Weil Gott das so nicht vorgesehen hat. Deswegen geht es nicht. Gemeinde funktioniert nur gemeinsam. Und eine Gemeinde ohne Gemeinschaft ist nur noch Institution. In der Institution lässt es sich leichter leben. Aber Gemeinschaft fordert heraus. Ein letztes Beispiel, ein BMW ist für manche ein tolles Auto, für mich weniger, ich bin begeistert vom Polo. Aber jetzt besuche ich so einen BMW-Fan daheim. Und auf seinem Schreibtisch, da steht der Zylinder von einem BMW-Motor und da stecken allerhand Stifte drin. Gegenüber an der Wand, da hängt der Sportlenkrad einfach nur so zur Zierde. Im Keller ist die Felge und auf der Felge hat er den Gartenschlauch aufgewickelt und der Reifen, der dazugehört, der liegt draußen im Rasen und dient als Sandkasten. Das sind alles echte Teile von einem Auto, aber es ist kein Auto, gell? Der Zylinder, das Lenkrad, die Felge, der Reifen, die werden ihren Zweck nur erfüllen, wenn sie fest am Auto montiert sind. Und ein Auto funktioniert nur dann, wenn alle Teile dran sind. Und genauso ist es mit uns als Gemeinde. Alle, die an Jesus Christus glauben, die gehören dazu. Die gehören dahin in die Mischung, in die Gemeinschaft der Heiligen. Was soll ich denn als Christ in der Isolation? Warum ich in die Gemeinde gehe, wenn mich einer fragen würde, es wären wahrscheinlich drei Gründe. Das erste, weil ich dorthin gehöre. Weil es einfach so ist, deswegen bin ich noch auf der Erde. Das zweite, weil ich weiß, dass Christus seine Gemeinde liebt und er hat sie bis in den Tod geliebt. Warum sollte ich mich von etwas distanzieren, was Christus so liebt? Und Liebe hat Sehnsucht nach Begegnung. Und das dritte, gehe ich zur Gemeinde wegen Johannes 17, Vers 21. Das ist das letzte Gebet, das Jesus gesprochen hat. Und dort betet er für seine Jünger und sagt, auf dass sie alle eins seien. Die Gläubigen sollen eins sein, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wenn wir eins sind, wenn wir gute Gemeinschaft miteinander haben, wenn wir auch in der Offenheit wachsen, im Lichte wandeln, dann ist es eine göttliche Demonstration vor der Welt für Christus. Und da sagt der Herr Jesus, dafür seid ihr da, um diese lebendige Demonstration darzustellen. Und deshalb ist es eine große Herausforderung, aber auch schön und wichtig, in der Gemeinschaft zu sein. Ist nicht einfach, aber es ist eine hohe Bestimmung und wir sollten uns alle darauf freuen. Amen.